herzlich willkommen. Mein Name ist Sandra Köhler, ich bin Mitarbeiterin der Liebermann Villa. Vor mir sitzt Herr Wolfgang Immenhausen, zweiter Vorsitzender der Max-Liebermann-Gesellschaft und Gründungsmitglied. Hallo Herr Immenhausen.
Hallo Frau Köhler.
Wir wollen uns heute über das 25-jährige Jubiläum der Max-Liebermann-Gesellschaft unterhalten, die sich ja 1995 vor 25 Jahren gegründet hat. Und Herr Immenhausen war tatsächlich als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. Herr Immenhausen, Sie kennen doch aber als alter Wannseher die Liebermann-Villa schon viel länger. Wie kommt es denn, dass Sie erst 1995 auf die Idee einer Max-Liebermann-Gesellschaft gekommen sind?
Ja, also meine erste Begegnung mit diesem Haus war ziemlich tragisch. Ich bin als Knabe, so um die 12 oder 13 Jahre alt, bin ich bei mir zu Hause auf dem Grundstück meiner Großeltern gestürzt und habe mir eine Kopfplatzwunde zugezogen und eine Gehirnerschütterung, wie sich später herausstellte. Und mit dieser Kopfplatzwunde bin ich durch die Feuerwehr, die Wannseer Feuerwehr, hier in das Wannsee-Krankenhaus verbracht worden und wurde dann, wie ich später erfahren habe, in der Villa Oppenheim, da war der Operationssaal des Wannsee-Krankenhauses, genäht worden. Also diese Kopfplatzwunde wurde genäht und dann fängt meine Erinnerung wieder an. Aufwachen aus der Narkose. Ich lag unten in der Halle, also in dem Kaminzimmer. Das war die Männerstation, die Liebermann-Villa. Wachte ich aus der Narkose aus, guckte aus dem Fenster, war sehr irritiert und war völlig erschrocken und verängstigt, weil ich guckte auf eine graue, massige Säule und musste mich erstmal orientieren, wo ich bin. Ich lag da in einem 8-Bettzimmer. Und hatte dann das große Glück, Gehirnerschütterung hieß 14 Tage im Krankenhaus liegen. Und dann durfte ich später ja auch raus, als das alles möglich war, in den Garten. Und da habe ich offensichtlich in dem Haus und im Garten eine heftige Prägung erhalten, was dieses Stückchen Erde und dieses Haus betrifft.
Aber zu diesem Zeitpunkt war Ihnen nicht klar, dass Sie in einem ehemaligen Künstlerhaus liegen?
Überhaupt nicht, weil die Leute, die dort arbeiteten, waren ja Krankenschwestern, Ärzte. Die Patienten kamen eigentlich aus ganz Berlin. Und da dieses Haus ja von 1940 bis 1945 ein Lager der Deutschen Reichspost war, die Deutsche Reichspost war sozusagen der Vornutzer dann des Krankenhauses, hatte kaum jemand Hinweise gegeben, oder ich kann mich nicht daran erinnern. Also Krankenschwestern, die ich dann später befragt habe, erzählten mir, sie wussten damals gar nicht, wo sie arbeiten. Sie wussten nichts von Liebermann.
Also ein Ort, der komplett in Vergessenheit geraten ist.
So kann man es sagen, aber ganz in Vergessenheit ist er nicht geraten, weil an unserem Haus hier befindet sich ja eine Inschrift. Hier wohnte und wirkte Max Liebermann. Die ist höchstwahrscheinlich zu Liebermanns 100. Geburtstag 1947 da angebracht worden. Bisher weiß keiner genau, wann, wer und wann diese Inschrift an dieses Haus kam. Meine Vermutung ist, das ist der Chefarzt Dr. Blumann, ein jüdischer Arzt, der hier der erste Chefarzt war, dass er vielleicht der Initiator war, diesen Hinweis auf Max Liebermann zu geben.
Aber trotzdem, das Krankenhaus zog ja dann in den 70er Jahren aus der Villa aus, trotzdem gab es ja keinerlei Bestrebungen, aus diesem Ort ein Museum zu machen oder an eine Gedenkstätte für den Maler Max Liebermann. Wie kann denn das sein in den 70er Jahren?
Naja, Sie müssen erstmal die 50er Jahre sehen. Man muss wissen, dass die Nachkriegszeit ja geprägt war, alles zu verdrängen, was mit dem Holocaust zu tun hatte, mit dem Leid der Menschen, die in diesen Häusern waren, die Vertreibungen, die Morde an Liebermanns Nichten. Also es wollte eigentlich ja die ganze Bevölkerung kaum etwas wissen von der Vergangenheit. Und von daher war man froh, dass dieses Haus Krankenhaus blieb. Und das war in der Zeit total wichtig. Berlin war ja völlig zerbombt. Und hier draußen gab es 5 große Villen, die wunderbar Platz hatten, die Räume hatten für Operationssäle, Küchen und so weiter, Krankenzimmer. Die großen Hallen dieser Villen waren dann Krankenzimmer. Und das funktionierte sehr, sehr gut. Das Haus wurde ja auch dann den Liebermanns zurückgegeben und sie haben das ja dann verkauft 1957 an die Stadt Berlin und das Krankenhaus durfte dann oder konnte dann bis 1970 hier in diesem Haus weiter existieren.
Und 1970 ist es dann vom Bezirk an einen Sportverein weitergegeben worden?
Nee, noch nicht. Es gab 2 Jahre Leerstand. Also diese Villen wurden alle 1970 sozusagen aufgelassen. Das Krankenhaus bekam einen Neubau hier in der Straße zum Löwen. Und als dieser Neubau fertig war, wurden die Villen, die Nebengelasse, die Pförtnerhäuser, die Gärtnerhäuser, die Remisen wurden dann leergeräumt. Diese Remisen und Gärtnerhäuser dienten zum Teil dann als Leichenhäuser. Das war für mich eine der gruseligsten Erlebnisse, weil das Gartenhaus der Familie Springer, was direkt an die Liebermann-Villa angrenzt, da wurden die Leichen immer hingekarrt auf solchen Karren. Und deshalb war das total spannend für mich. Und das war, stand dann alles leer. Und das war 2 Jahre lang dieses Gelände hier. Es betraf immerhin 5 Villen, von denen jetzt 4 unter Denkmalschutz stehen und zum Glück erhalten sind, war das ein Gelände, was, ja, da konnte sich jeder bewegen, die Türen waren zum Teil offen und ich war dann als Jugendlicher auch in diesen Häusern und habe geguckt und gestaunt, was dort für qualitätvolle Einrichtungen waren, getäfelte Wände, herrliche Treppen, also es war gefließte Räume, es war alles offen. Es war aber nichts sehr zerstört, also der Vandalismus hielt sich in Grenzen und es suchte ja dann der Bezirk Zehlendorf, der unter dessen Verwaltung dieses Grundstück stand, suchte ja dann eine Lösung, was kann man mit diesen Häusern machen.
Ist ja auch ein sehr großes Haus. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht besonders einfach gewesen, da jemanden zu finden, der so ein Haus übernimmt und instand setzt.
Völlig richtig.
Hier sind ja in den 70er Jahren sehr viele alte Villen auch abgerissen worden.
Leider, ja, leider. Das Haus Salinger, ein großartiger Bau, der auch zum Krankenhauskomplex gehörte, wurde abgerissen. Ja, also es waren ganz merkwürdige, eine ganz merkwürdige Situation in diesem West-Berlin. Und es gab eben wenige Leute, die den kulturhistorischen Wert dieser Landhäuser begriffen haben und vor allen Dingen die Geschichte dieser Häuser. Und Liebermanns Geschichte ist ja nur eine Berlin-Geschichte, die ist einzigartig. Und es regte sich dann, nachdem der Bezirk Zehlendorf plötzlich eine Lösung hatte, nämlich hier einen Tauchverein einziehen zu lassen und diesem Tauchverein über 20 Jahre einen Pachtvertrag zu geben, dann regte sich kurz vor Abschluss dieses Vertrages regte sich in der Akademie der Künste und es war einer der wichtigsten Leute der Akademie der Künste, nämlich der Architekturhistoriker Julius Posner.
Über welchen Zeitpunkt sprechen wir?
Wir reden jetzt zwischen 1970 und 72. Also 72 1972 war es soweit, dass der Bezirk Zehlendorf jemanden hatte, nämlich diesen DUC, den Deutschen Unterwasserclub. Und da trat Posner noch rechtzeitig auf den Plan und erinnerte in einem ganz, ganz großartigen Zeitungsartikel im Tagesspiegel, der hieß Max Liebermann und die Tauchmänner, daran, was hier für ein historisches Berlin-Juwel schlummert, nicht beachtet wird und jetzt vermietet werden soll an einen Tauchclub.
Hatte denn dieser Artikel irgendeine Resonanz oder war da keinerlei Reaktion?
Schlechte Reaktion. Also Julius Posner hat ganz viel riskiert in der Akademie. Er ist vorgeprescht. Er war in der Sektion Architektur Mitglied und hat aufmerksam gemacht, auch mit diesem Artikel über dieses Haus. Er ist dann sehr gerüffelt worden und die Akademie hat beschlossen, dass dieses Haus hier am Wannsee zwar das Haus ihres langjährigen Präsidenten, ihres Ehrenpräsidenten war, hat aber keine Chance gesehen, dass man hier draußen am Wannsee aus diesem Haus ein Begegnungshaus machen könne. So hat Posner vorgeschlagen, die Akademie könnte hier Stipendiaten etablieren, sie könnte hier Treffen machen, sie sollte dieses Haus um Gottes Willen als Berlin-historisches einmaliges Denkmal nutzen, aber die Akademie hat gesagt, kein Interesse. Die Öffentlichkeit hat nicht so großes Interesse daran genommen. Die Öffentlichkeit hat ganz andere Sorgen gehabt und die Öffentlichkeit war dann in West-Berlin ja so, dass man diesen armen eingeschlossenen West-Berlinern möglichst viel Freizeitspaß gönnen wollte. Und dann bot sich eben dieser Wannsee, dieses Ufer hier an, dass man sagt, hier stehen jetzt 4 Villen leer. Das waren vorher Nazi-Nutzungen, dann kam das Krankenhaus rein, jetzt Leerstand. Und dann hat man damit gespielt, eben hier und es auch verwirklicht, ein Wassersport-Sondergebiet auszurufen und festzulegen für dieses Ufer. Und in diesem Wassersport-Sondergebiet war dann eben nur noch Platz für Sportnutzung. Und deshalb hat der Bezirk Zehlendorf eben auch nicht gezögert, obwohl bekannt war, dann endlich, das ist das Liebermann-Haus, man könnte daraus doch irgendwie etwas anderes machen, eine Gedenkstätte für Max Liebermann. Das war völlig vom Tisch und dann gab es einen Pachtvertrag über 20 Jahre und dieser Pachtvertrag wurde unterschrieben. Das Haus stand nicht unter Denkmalschutz, der Garten stand natürlich auch nicht unter Denkmalschutz, weil er völlig untergegangen war. Und so war man froh, dass man jemanden gefunden hat für dieses große leerstehende Haus. Sie hatten vorhin ja gesagt, das stimmt, es war kein Vergnügen, hier so ein großes Haus zu besitzen im West-Berlin der 70er Jahre. Die Leute sind fast alle weggezogen aus Berlin und von daher war das im Grunde auch die Rettung dieses Hauses.
Wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Das Haus wird nämlich wiederentdeckt, 20 Jahre später, Anfang der 90er Jahre. Können Sie erklären, wie es dazu gekommen ist, dass auf einmal eine große Menge Leute hier an den Wannsee gepilgert sind? Die sind ja nicht gekommen, um sich das Gelände eines Sportclubs anzugucken.
Nein, nein. Also das Interesse an dem Haus fing dann erst an und ich muss mich da völlig einschließen. Ich habe überhaupt jahrzehntelang dann nicht mehr, weil hier war Sport, habe ich nicht mehr dran gedacht, was dieses Haus eigentlich bedeutet. Und es fing an, im Bezirk Zehlendorf Stimmen zu geben. Es gab da eine kleine politische Vereinigung, eine Bürgerinitiative, die nannte sich WUB, W-U-B. Und diese kleine Initiative bekam in Zehlendorf bei einer Wahl sehr, sehr viele Stimmen. Und in dieser WUB waren viele interessierte, kulturinteressierte Leute, die sich gekümmert haben um Architektur. Und die machten langsam in den 80er Jahren aufmerksam auf diese Villa. Dann kam Herr von Krusig, der oberste Gartendenkmalpfleger der Stadt Berlin. Hat sich hervorgetan, dass er ganz, ganz viele Privatgärten unter Denkmalschutz gestellt hat. Und der wusste natürlich um die gartenhistorische Qualität von Kolonie Alsen. Deshalb hat er ein Werk in Auftrag gegeben, ein Kompendium, das sämtliche noch vorhandenen Häuser, Nebengebäude, Bäume, Zauneinfassung von Kolonie Alsen existiert. Und dadurch kam der Liebermann-Garten, das Liebermann-Anwesen in den Fokus der Öffentlichkeit. Und dann stellte Herr von Krosigk einen Garten unter Denkmalschutz, der eigentlich gar kein Garten mehr war. Es war eine Fläche, auf der im Winter die Boote abgestellt wurden. Im Sommer war es eine Wiese und der Garten war eigentlich völlig untergegangen. Und in dieser Zeit, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, gab es in Zehlendorf immer wieder Hinweise, warum vermietet der Bezirk Zehlendorf an diese Taucher. Das Haus gehört doch eigentlich in die Hand der Kultur und sollte ein Erinnerungshaus für Liebermann werden. Und der Garten sollte als Gartendenkmal nun endlich wiederhergestellt werden. Das hätte geheißen, die Taucher müssen hier ausziehen. Aber die Taucher hatten ganz, ganz gute Verträge, hatten auch Befürworter im Bezirksamt, dass gar nicht dran zu denken war, dass man die Taucher hier jemals wieder rauskriegen würde.
Und die Taucher waren ja vor allem auch schon fast ein Jahrzehnt in der Villa.
Ja, ja, seit 72. Und sie waren schon 15 Jahre in der Villa. Und das war ja das große Problem, hier ranzukommen. Wir sind nicht weitergekommen mit kleinen Protesten im Bezirk. Wir sind nicht als Einzelkämpfer, es gab einige Leute, die heute auch in der Liebermann-Gesellschaft sind, die Gutachten gemacht haben zu diesem Haus, die sich immer wieder in Zehlendorf stark gemacht haben, keine Chance. Ja, dann geht das weiter in den 90er Jahren.
Die Mauer ist inzwischen gefallen.
West-Berlin ist nicht mehr eingeschlossen. Wir genießen die Freiheit, die West-Berliner strömen aus ins Umland. Und dadurch geriet auch dieses Grundstück erstmal nicht wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Aber es gab dann 1992 ein Galeristenpaar, was jahrelang auch schon mit Liebermann-Bildern gehandelt hat in Köln und in München. Und die kamen auf die Idee nach Öffnung der Mauer, hier in dieser Villa eine Ausstellung mit Liebermann-Bildern zu machen.
Das war eine Ausstellung oder war das also eine Ausstellung, wie wir das aus dem Museum kennen? Oder hat
Nein. Also es war am Ort, am Genius Loci, im Liebermann-Haus waren plötzlich Gemälde von Liebermann zu sehen.
Zwischen den Taucher.
In der Taucherbar, ja. Neben dem Aquarium. Es waren ein paar Wände freigeräumt für 14 Tage oder zwischen 10 und 14 Tage Nutzung ihres Hauses für eine Liebermann-Ausstellung.
Das heißt, die Öffentlichkeit hatte dann auf einmal die Möglichkeit, hier in diese Villa zu kommen und sich diese Villa am Wannsee anzugucken und Liebermann-Werke zu sehen.
Richtig. Es gab eine Frau Müller, eine Kunsthistorikerin, die freiberuflich für diese Galerie das Haus hier mit angemietet hat und sie hat unglaublich tolle Öffentlichkeitsarbeit gemacht und es waren in den Berliner Blättern waren ganze Doppelseiten, Liebermann kommt nach Hause, Liebermann wieder am Wannsee und es war ein unglaublicher Presserubel, Fernsehen war da und so war diese Ausstellung ein unglaublicher Publikumserfolg, also innerhalb von diesen 10 oder 14 Tagen waren ca. 15.000 Besucher hier in diesem Haus.
Und das kann den Sportclub dann doch eigentlich gar nicht so gefreut haben.
Nein, es hat nicht nur den Sportclub nicht gefreut, es hat auch die Frankes nicht gefreut, weil sie hatten hier Ware zu verkaufen, die eben sehr, sehr teuer angesetzt war, weil man sich erhoffte, mit dieser spektakulären Aktion hier im Hause, die Bilder wieder im Hause von Liebermann, haben sie sich erhofft, große Geschäfte zu machen. Allein das funktionierte nicht, weil die Berliner mit den Füßen abgestimmt haben. Es gab keine Beschränkungen für das Publikum. Die Leute drängelten sich hier im Haus, sodass man die Bilder kaum sehen konnte. Und von daher war das Ganze ein großartiger Erfolg, dass man sagen konnte, jetzt begreifen die Berliner, was sie hier eigentlich haben.
Und Sie waren auch in dieser Ausstellung und Ihnen ist dieser Ort dann auf einmal wieder bewusst geworden?
Ja, klar war ich in der Ausstellung, weil ich habe gejubelt, weil endlich passiert hier was in dem Haus. Die Politik bewegt sich nicht, wir sind nicht weitergekommen.
Aber trotzdem hat sich die Gesellschaft dann erst 1995 gegründet.
Richtig. Also es war dann eine Zeit, wo wieder aus Zehlendorf die Hauptaktionen kamen. Der Bezirk bedrängt wurde, gebt das jetzt endlich frei. Mitnichten, wir kamen nicht weiter. Und dann gab es eben, wie in diesem Haus so viel, Zufälle. Nämlich Zufall der Zufall, dass jemand aus Berlin-Mitte, nämlich die Galeristin und Kunsthistorikerin Annette Arme, die hatte gegründet die Gesellschaft Historisches Berlin. Und die waren fokussiert auf das Liebermann-Haus am Pariser Platz. Dieser kleine Verein, den sie gegründet hat, wollte verhindern, dass in Berlins Mitte modern gebaut wird. Und sie hat dann dazu aufgerufen, doch sich einzumischen in den Wiederaufbau des Liebermann-Hauses am Pariser Platz. Und ihr ist es dann gelungen, Leute zusammenzubringen. Und sie hat dann über eine Anzeige in einer Zeitung eine kleine Annonce geschaltet. Es ist geplant, am so und so vielten in der Galerie, ihrer Galerie, neben dem Hebbeltheater in Kreuzberg, eine Liebermann-Gesellschaft zu gründen. Durch Zufall hat mir jemand gesagt, du, da steht irgendwie was, Gründung einer Liebermann-Gesellschaft. Du kümmerst dich doch hier schon seit Jahren um Liebermann. Wie gesagt, ja, gut, wo ist das, wann ist das? Na, da muss ich hin.
Ja. Was waren das für Leute, die Sie da in der Galerie getroffen haben? War das großer Ansturm? Waren das ein paar wenige Persönchen?
Also das waren, glaube ich, 15 Leute waren wir. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, war um die 15, glaube ich. Ich kannte keinen. Also es war eine bunte Mischung aus Ost-Berlinern, West-Berlinern, also ehemaligen, und unterschiedlichste Interessenlagen. Es war kein Prominenter dabei. Julius Posener hatte abgesagt, hat das sehr bedauert, hat das aber unglaublich begrüßt, dass da jetzt was passiert. Und so sind wir da in einem kleinen Raum gesessen, haben uns ein bisschen vorgestellt und Frau Arme hat dann ihr Konzept über die Veränderung der Baupläne vorgetragen und dann haben wir ganz kurz die Mehrheit gesagt, Mensch, das ist doch alles schon gelaufen, warum kümmern wir uns um diesen Neubau, das gibt doch in Wannsee das Original, in Wannsee ist doch die Liebermann-Villa. Wir sollten uns um die Liebermann-Villa am Wannsee kümmern. Da sind jetzt Taucher drin und irgendwie muss das doch zu schaffen sein, dass man die vielleicht rauskriegt. Und dann haben wir uns verständigt und haben gesagt, ja, gut, das ist unser Ziel. Und dazu gründen wir eine Liebermann-Gesellschaft. Und das haben wir an diesem Abend getan. Wir mussten ja dann gucken, wer welchen Posten übernimmt, weil so eine Gesellschaft muss ja einen Vorsitzenden haben und zweite Vorsitzende, einen Kassenwart. Und da Frau Müller auch eine der ein Gründungsmitglied war.
Die Frau Müller,
die Ausstellung gemacht hatte hier im Haus 92 für die Galerie Franke. Die hatte viel Ahnung, war geschickt in Öffentlichkeitsarbeit und Frau Müller wurde dann zur ersten Vorsitzenden gewählt. Herr Budde wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Frau Teut wurde in den Vorstand gewählt. Herr Krückel wurde Schatzmeister. Ich war nicht im Vorstand, habe das aus Gründen, weiß ich nicht, der Schüchternheit oder irgendwie habe ich mir das nicht zugetraut, erstmal nicht gemacht. Und da aber keiner von uns richtig die Möglichkeiten hatte, so eine Gesellschaft erstmal irgendwo zu etablieren. Hat sich Herr Budde dann bereit erklärt.
Der Musikverleger Budde.
Der Musikverleger Rolf Budde, der zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, hat gesagt, ich habe ein Büro, ich biete an, dass wir uns ab jetzt regelmäßig in Abständen in meinem Büro in der Hohenzollern, am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf treffen können. Und die erste Geschäftsstelle war dann das Büro von Budde Musikverlag.
Ich kann mir vorstellen, dass der Tauchclub nicht besonders erfreut gewesen ist, dass es auf einmal einen Verein gibt, der sie aus ihrem Vereinsheim vertreiben möchte. Haben die sich bedroht gefühlt oder wie war die Reaktion der Taucher?
Die Reaktion der Taucher war natürlich genauso, wie sie es beschreiben und vermuten. Kommt ja gar nicht in Frage, das ist ja Wassersport-Sondergebiet. Wir haben hier unglaublich viel investiert. Wir haben hier jahrelang gebaut. Wir haben das Haus erhalten, was auch stimmt. Und sie haben wirklich dazu beigetragen, dass dieses Haus hier gerettet wurde. Und da das natürlich unglaublich günstige Bedingungen waren, also man konnte hier als Sportverein so ein riesengroßes Grundstück, 7000 Quadratmeter, mit Bootsstegen für ein Appel und ein Ei. Es waren so etwa 500 Euro im Monat, was man hier Pacht bezahlen musste. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil ich das nicht mehr so genau weiß. Aber es war selbstverständlich, dass man hier drin bleiben wollte. Und da fing natürlich eine Rivalität an und eine gewisse Feindschaft. Also Liebermann-Gesellschaft, die Verdränger, die plötzlich auftauchen. Jahrzehntelang hat sich keiner um dieses Haus gekümmert und jetzt plötzlich wollen die hier einen Liebermann-Ort machen.
Nun, der Tauchverein war ja auch sehr erfolgreich in seinen Bestrebungen, hier in der Villa zu bleiben.
Absolut, absolut. Also, der Bezirk hat das auch abgelehnt, hat auch so Kompromisse abgelehnt, dass Herr von Krosigk hatte die Idee, man könne ja beides vermengen. Die Taucher können ja ruhig hier draufbleiben. Und wir restaurieren dann einen Teil des Gartens. Da hat die Liebermann-Gesellschaft gesagt, also das können wir uns nicht vorstellen. Die Taucher hier und ein bisschen Garten. Das Bezirksamt Zehlendorf hat dann ganz klar entschieden, kurz nachdem sich die Liebermann-Gesellschaft gegründet hat, wir verlängern den Pachtvertrag mit den Tauchern um 20 Jahre.
Das heißt im Grunde genommen bis, lassen Sie mich rechnen, 2015.
Richtig.
Wann setzte denn da die Wende ein? Also der Pachtvertrag ist verlängert worden bis 2015?
Also das war ein Affront gegen die Liebermann-Gesellschaft. Sie müssen sich vorstellen, was machen, wie viele Leutchen waren wir? Ja, wir waren dann schon doch so 100 Mitglieder. Es waren keine Prominenten eingetreten. Es waren Freunde, Familienfreunde, Bekannte. Es bekannten sich nicht wichtige Leute wie der Architekt Kleihus, der das Liebermann-Haus am Pariser Platz gebaut hat. Den haben wir umworben. Wir sind nicht eingetreten. Also wir haben so ein bisschen die Prominenz umworben. Das ist uns nicht gelungen. Der Bezirk Zehlendorf hat klare Kante gezeigt. Wir schreiben das fest. Die Begründung war die Taucher stehen vor großen Investitionen. Das Dach des Hauses ist so marode, dass jetzt viel Geld angefasst werden muss, um dieses Dach zu sanieren. Dafür brauchen die Taucher eine langfristige Absicherung eines Vertrages. Und das war die Hauptbegründung zu sagen, wir verlängern den Vertrag um 20 Jahre, damit die Taucher dann hier alles schön machen können und hier drin bleiben können.
Und wir springen jetzt mal ins Jahr 1997, obwohl die Taucher ja ihre Pachtverlängerung bekommen haben, lief das ja trotzdem ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so ganz glimpflich für den Verein, weil das Haus ja trotz allem mehr im Fokus der Öffentlichkeit gewesen ist und dann das Jahr 1997 ins Land zog.
Ja, das Jahr 97 war sehr wichtig. Also Sie müssen sich vorstellen, die kleine Liebermann-Gesellschaft wollte sich natürlich einmischen in die Liebermann-Problematik in Berlin. Wir haben aufmerksam gemacht, 97, es ist der 150. Geburtstag von Max Liebermann. Was macht die Stadt Berlin? Welches Museum macht eine Ausstellung? Wie steht die Museumslandschaft zu diesem wichtigen Datum? Das Zentrum Judaicum hat eine Ausstellung gemacht. Die haben die letzte Liebermann-Ausstellung damals im Jüdischen Museum rekonstruiert. Die war, glaube ich, 38. So, dann gibt's ja das Jüdische Museum in Berlin. Das hatte damals einen sehr streitbaren Direktor. Die haben gesagt, nee, interessiert uns gar nicht. Liebermann interessiert uns gar nicht. Dann haben wir die Nationalgalerie angefragt. Da war Herr Dr. Brauner damals Direktor. Das war also DDR, der alte DDR-Direktor, der Direktor der Nationalgalerie war. Die haben dann gesagt, nee, das ist nicht geplant. Wir hatten ja 1978 eine Liebermann-Ausstellung. Unser großes Museum wie die Nationalgalerie kann nicht so schnell hintereinander schon wieder eine Liebermann-Ausstellung machen. Und dann ist uns klar geworden und mir besonders, der ich ja nur eine Galerie betreibe seit vielen Jahren, mich viel um Philipp Frank gekümmert habe. Ich habe dann mir allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, also wenn das so ist, hier will keiner was machen, dann mache ich in Wannsee eine Ausstellung zu Max Liebermann in Wannsee und bemühe mich in meiner kleinen Galerie, Liebermann-Bilder zu kriegen. Und ich werde mit Wissenschaftlern, dazu gehörte Frau Theu zum Beispiel, Horst Schumacher, Reinhard Ecker, wir werden ein Konzept erarbeiten und werden mit der Liebermann-Gesellschaft, Galerie Mutter Forage mit der Liebermann-Gesellschaft eine Ausstellung zu Liebermanns 150. Geburtstag am 20. Juli eröffnen. So, das war ein sehr mutiger Schritt, muss ich im Nachhinein sagen. Es war sehr teuer, es war sehr abenteuerlich.
War es denn erfolgreich?
Es war ein Bangen und Zittern. Erstmal, wie finanzieren wir das? Die Liebermann-Gesellschaft hat tief in die Tasche gegriffen, alles, was wir hatten, wurde für die Erstellung der Ausstellung, für Versicherungssummen klargemacht, für Druckkosten. Wir kriegten eine sehr gute Zuwendung von der Axel Springer Stiftung. Die haben den Katalog finanziert. Und so konnten wir dann diese kleine Ausstellung eröffnen. Wir haben uns geeinigt, Nationalgalerie hat am 20. Juli, Mutter Forage hat am 19. Juli dann an einem sehr regnerischen, kühlen Abend diese Ausstellung eröffnet. Es kamen sehr, sehr interessante, tolle Leute. Ignaz Bubis ist gekommen. Es kamen ganz viele, also fast alle Mitglieder der Liebermann-Gesellschaft. Wir kriegten eine großartige Presse und es kamen dann letztendlich in 6 Wochen 13.000 Leute.
Ui.
In diese kleine Ausstellung.
Und hatte denn das irgendwelche weiteren Konsequenzen?
Ja, natürlich. Also es war plötzlich klar, weil die Nationalgalerie hat ja dann schließlich doch eine Ausstellung gemacht. Also in kürzester Zeit, also im Oktober 96 hat man noch gesagt, kommt nicht in Frage. Aber man hat dann rangeklotzt. Und es war klar, ab Februar 97, die Nationalgalerie macht eine große Liebermann-Ausstellung.
Es handelt sich jetzt im Grunde genommen um eine große Gemäldeausstellung in der Nationalgalerie.
Richtig.
Eine Ausstellung vor Ort hier in Wannsee und
Richtig.
Eine Ausstellung im Zentrum Judaicum.
Richtig.
Das heißt, da ist eine ganze
Menge eine Bandbreite. Also ich muss sagen, dass viele, viele Leute und die Presse auch so reagiert hat. Und gesagt, naja, man kenne ja doch die Liebermann-Bilder und was die Nationalgalerie zeigt, hat man ja schon ganz viel gesehen, aber wir wissen überhaupt nichts über dieses Haus hier, über die Geschichte der Liebermanns, über die Geschichte der Nachbarn, über diese unglaublich tolle Kolonialsen. Und das ist zum ersten Mal in diesem Katalog und in dieser Ausstellung dann gezeigt worden. Und wir haben dann, die Liebermann-Gesellschaft hat ihr erstes Kunstwerk in Auftrag gegeben, nämlich den Fischotter. Wir haben für diese Ausstellung den Fischotter gießen lassen bei NOAK.
Der Fischotter ist eine Skulptur von August Gaul gewesen, der hier im Liebermann-Garten gestanden hat, aber in den 40er Jahren von Martha Liebermann verkauft werden musste, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können und der bislang nie wieder aufgetaucht ist.
Ja. Und das war unser erster unser erstes Kunstwerk, was wir erworben haben.
Eine Gesellschaft ohne Land erwirbt ein eigenes Kunstwerk, ja, in der Hoffnung darauf, bald das Land zu bekommen.
Und dass der Otter, ja, an den Platz kommt, an dem er historisch mal stand.
1997 ist ja dann tatsächlich auch der Senat aufgewacht.
Richtig. Also der Druck war groß in Berlin. Es waren, glaube ich, in diesen drei Ausstellungen über 150.000 Besucher. Es gab eine tolle Presse. Es wurde immer lauter die Stimmung dafür, dass es doch der Stadt Berlin gut anstünde, wenn man hier aus diesem Tauchheim ein Liebermann-Museum machen würde. Das war dann der wichtige Schritt. Es gab noch eine ganz wichtige politische Entscheidung, die Herr Budde ganz wunderbar durchgeführt hat.
Herr Budde war zu diesem Zeitpunkt dann schon erster Vorsitzender, oder war?
Ja, Herr Budde war nach 2 Jahren, dann wurde er erster. Frau Müller hat 2 Jahre den ersten Vorsitz gemacht und nach 1997 war Rolf Budde dann der erste Vorsitzende. Und er führte Verhandlungen mit dem Bezirksamt Zehlendorf, um diesen Vertrag zwischen dem Bezirksamt und den Tauchern zugunsten der Liebermann-Gesellschaft etwas zu verbessern. Er hat ausgehandelt, dass die Taucher vor den 20 Jahren, die sie haben, ausziehen müssen, wenn man ihnen ein adäquates Ersatzgrundstück bietet.
War das denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt realistisch? Hier am Wannsee ist doch alles vergeben gewesen.
Völlig illusorisch. Ein 7000 Quadratmeter großes Wassergrundstück am Wannsee zu finden. Aber da ist wieder dann der Zufall auf Seiten der Liebermann-Gesellschaft gewesen, dass mit Hilfe des damaligen Finanzsenators, der hieß Kurt, ein Grundstück gefunden wurde. Also es wurde ungefähr 2 Jahre lang wurde gesucht nach einem adäquaten Grundstück. Es ging hin und her.
Wir sind jetzt also schon im Jahr 1999 angekommen.
Wir sind jetzt 2 Jahre weiter, genau. Die Suche fing eben 1997 an, nachdem eben der Berliner Senat sich plötzlich eingemischt hat, insofern, dass er nichts dagegen hätte, dass hier auf dem Grundstück, das der Stadt Berlin gehört, ein Liebermann-Museum entsteht und dass die Liebermann-Gesellschaft das machen möge. Und man hat noch hinzugefügt, dass es nicht zu rechnen ist mit einer finanziellen Zuwendung der Stadt Berlin.
Immerhin, man hat ja überhaupt erstmal versucht, das Grundstück dann in die Hände der Gesellschaft zu geben.
Ja, das war aber eine Privatgeschichte von Herrn Kurz so. Der hatte mehrere Grundstücke hier in Berlin in seinem, heute würde man sagen, Portfolio, also er verwaltete die. Das hat Kurt damals gemacht, deshalb war der sehr wichtig. Der hat nämlich ein Grundstück am anderen Ufer des Wannsees, am St. Werder, das von der Berliner Feuerwehr genutzt wurde, hat er frei geräumt. Da gab es ein großes Wassergrundstück, was die Taucher sich ansehen konnten und entscheiden konnten, ob sie das nehmen. Und sie haben es dann genommen und dann war die Tatsache erfüllt, dass sie vor Beendigung ihres Vertrages ein Ersatzgrundstück bekommen, hatten aber natürlich Wünsche, um ihre Boote wieder lagern zu können, einen großen Bootssteg dort zu bauen, der nicht vorhanden war. Und die Vorgabe war, wenn die Liebermann-Gesellschaft diesen Bootssteg, der 180.000 Euro gekostet hat, bezahlt, dann unterschreiben wir den Vertrag.
Und das hat die Gesellschaft dann auch gemacht. Also wir befinden uns ja jetzt schon über die Jahrtausendwende.
Ja. Also die Verhandlungen haben lange gedauert, das Grundstück war gefunden und es war dann der Vertragsabschluss war dann im Frühjahr 2002. Da wurde härtestens verhandelt. Wir hatten das Geld nicht. Wir mussten uns das irgendwie leihen. Wir haben Kredite aufgenommen bei der Weberbank. Wir haben Bürgen gesucht, die uns bürgen für je 15.000 Euro. Wir haben diese Bürgen gefunden. Und es war dann möglich, diese Summe aufzubringen. Ich erinnere mich noch an eine Vorstandssitzung hier im Sommer im Garten. Wir hatten das dann so geregelt, die Taucher können mit ihren Booten hier noch länger draufbleiben. Und dann kam noch eine Nachforderung der Taucher, weil sie festgestellt hatten, drüben in dem Haus sind Wasserschäden im Keller und sie verlangen von ihrem Vermieter, das war des Bezirksamt Zehlendorf, verlangen sie die Beseitigung dieser Schäden. Diese Schäden wurden nochmal auf eine Summe von 115.000 Euro geschätzt und um diese Summe wurde dann nochmal gepokert. Bezirksamt hat natürlich gesagt, kommt gar nicht in Frage, zahlen wir nicht. Liebermann Gesellschaft, wenn ihr das auch noch übernehmt, dann habt ihr eine Chance, da reinzukommen. Dann
und das haben sie auch übernommen.
Dann saßen wir hier und haben uns das durchgerechnet und es war eine Summe, wo wir gesagt haben, wie viel ist das denn im Jahr? Das kann man ja wahrscheinlich auch. Also es kam dann raus, dass wir 15 Jahre lang 7.500 Euro jährlich an die Taucher bezahlen. Und damit haben wir dann auch diese Hürde genommen, die uns sehr, sehr viel Bauchschmerzen gemacht hat, weil wir ja gar nicht wussten, kommen hier überhaupt Leute, ist unser Konzept durchführbar. Wir kriegen ja kein Geld vom Senat, vollkommen klar. Wir brauchen da gar nicht anzufragen. Wir müssen nicht zu den Kultursenatoren gehen, weil die haben ja eh kein Geld. Ist ja klare Ansage von der Stadt Berlin, 0 Euro für die Liebermann-Villa.
Sie sind aber das Wagnis ja dann trotzdem eingegangen. Die Taucher sind 2002 sehr überstürzt ausgezogen.
Nicht überstürzt.
Nein.
Langsam so peu à peu.
Also oder, aber es gab ja einen Zeitpunkt, an dem Sie wussten, ja, die sind draußen, wir können das Grundstück übernehmen. Wann war das ungefähr?
Also wir haben dann den Vertrag gemacht, wir haben gesagt, okay, wir zahlen euch noch diese Summe in Raten, 7.500 Euro pro Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Übergabe. Also die Taucher wollten natürlich viel, das, was sie hier eingebaut hatten, wieder rausnehmen, mussten sie auch, das war am Stand im Vertrag. Ihr baut zurück, wir kommen schon rein. Und wir gucken uns das alles an hier. Wir schicken schon unsere Architekten hier rein, dass die schon mal planen können, wie man sich hier ein Museum vorstellen könnte. Wir hatten Reinhard Eckert schon, der das Gartengutachten gemacht hat. Wir haben uns überlegt, wie eröffnen wir das hier. Und die Taucher durften dann noch ihre Boote dort unten liegen lassen. Und ab einem bestimmten Stichtag, als der Steg bei denen fertig war, das war dann im Herbst 2002 haben sie dann endlich das Grundstück geräumt und die große Anstrengung kam dann.
2002, am Tag des offenen Denkmals, habe ich gelesen, haben sie das Museum, also haben sie das 2002 zum Tag des offenen Denkmals, habe ich gesehen, haben sie das Haus zum ersten Mal für die Öffentlichkeit geöffnet.
Ja.
Kam da überhaupt jemand? Es wusste ja kaum jemand, dass Sie das Anwesen übernommen hatten.
Na, das stimmt nicht. Also es war doch ziemlich viel Presse. Wir haben dann auch ganz gute Presse gekriegt. Man wusste, aha, da entsteht jetzt was. So, wir haben uns ein kleines Konzept gemacht. Wie eröffnen wir? Es war damals so unglaublich attraktiv, Baustellen zu zeigen. Die Baustelle als Schaustelle. Jüdische Museum hatte schon, bevor es eröffnet hatte, hunderttausende Besucher, die sich nur den Bau angeguckt haben. Und das war auch wieder so Rolf Buddes Idee. Er sagt, wir machen hier, wir zeigen den Leuten was Unfertiges und wir machen Baustelle. Aber was können wir denn nun zeigen? Wir haben ganz wenig Exponate. Also wir hatten schon von dem bisschen Geld, was wir hatten, haben wir gesagt, okay, wir fangen schon mal eine kleine Sammlung an. Neben dem Fischotter haben wir schon immer so Grafik gekauft. Wir haben Liebermann-Darstellungen von fremder Hand gekauft. Wir kriegten dann auch das eine oder andere Blatt geschenkt und hatten schon eine kleine Sammlung. Und dann habe ich damals den Abbau meiner Ausstellung Max Liebermann in Wannsee nicht weggeschmissen. Ich habe alle Tafeln aufgehoben. Ich habe so viel aufgehoben, dass man von der Ausstellung die 97 in der Galerie Mutter Fourage war, das war der Kernpunkt der ersten Ausstellung. Die hieß Max Liebermann kommt nach Hause und erzählte die Geschichte des Hauses, die Geschichte der Nachbarn, die Geschichte des Gartens. Dann hatten wir eine sehr tolle Idee, die kam von Reinhard Eckert. Wir fangen mal schon im Garten an. Der Garten war eigentlich wüst. Wir fangen mal im Garten an, ein Stückchen vom Birkenweg fertig zu machen. Wir fangen mal an, ein Stückchen von dem großen Blumenweg vorzubereiten, sodass die Besucher, die auf das Grundstück kommen, informiert werden mit Schautafeln, mit Originalbildern, wie es mal ausgesehen hat. Und so haben wir eine Ausstellung hingekriegt. Das war eine tolle Zeit. Dann konnten wir am Tag des offenen Denkmals bei wunderbarem Wetter das Haus öffnen. Und wir hatten am ersten Tag 1200 Besucher, am zweiten Tag 1300 Besucher. Es war ein Trubel, es war eine Freude.
Und das war ja schließlich dann auch das Konzept, die Sanierung des Hauses und der Umbau zum Museum. Das hat ja mit dem Garten insgesamt 4 Jahre gedauert. Richtig. Von 2002 ja. bis 2006. Und ja. diese Öffnung als Bau- und Schaustelle war dann sozusagen über diese 4 Jahre hinweg möglich. Das heißt, die Öffentlichkeit konnte immer kommen und sehen, wie ist es denn, wie weit ist es denn schon.
Richtig. Also, Konzept war, jedes Wochenende aufzuhaben. Wir hatten dann schon so viele Mitglieder, so viele Ehrenamtliche und sagten, ach, wir wollen hier mitmachen. Wir arbeiten im Garten, wir sitzen an der Kasse, wir haben so einen kleinen Bookshop gemacht, wir haben eine kleine Imbissbude organisiert, es gab Kaffeekuchen, es gab Wein.
Und in der Woche wurde dann gebaut.
In der Wochenende wurde gebaut und am Wochenende war offen. Das haben wir durchgehalten bis 2006 und wir mussten ja dann irgendwann, als das Haus gebaut wurde, konnte man trotzdem den Garten weiter zeigen. Also wir haben es immer so eingerichtet, dass immer etwas zu sehen war, haben mehrere Ausstellungen hier oben in Liebermanns Atelier gemacht und in der Etage gemacht, die jetzt auch unsere Ausstellungsetage ist. Liebermann im Porträt, also Porträts von Liebermann, die Geschichte der Gärten, der Nachbargärten und so weiter und so weiter. Wir haben auch Eintritt genommen, ich glaube 2,50 oder so, und haben uns dadurch immer so ein kleines Finanzpolster erwirtschaftet. Und dann kam die größte Anstrengung, wo kriegen wir wirklich Geld her?
Und 2006, als es dann ja fertig war, wo kommen denn die Bilder her? Wo sind denn die Bilder hergekommen? Also, Sie waren ja dann fertig, aber ja, Sie haben ja, als kleine Max-Liebermann-Gesellschaft, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, ein paar Werke, die Sie geschenkt bekommen haben, Grafiken. Ja. Wo kommen denn dann aber die Bilder her?
Tja, das war unser Netzwerken, Rolf Buddes und meins. Wir sind dann in der Zeit, wo das klar war, wir kriegen das Haus hier, sind wir überall hingerannt, wo André Schmidt, der damals Kulturstaatssekretär war, wo Peter Klaus Schuster, der Direktor der Nationalgalerie, auftauchte und durch den Kontakt mit Frau Wesenberg, die Nationalgalerie sozusagen geleitet hat damals, hat sich ganz stark eingesetzt, dass die Nationalgalerie hier ihre Zusage gibt, Leihgaben nach Wannsee zu geben. Der Bilder, die bei denen im Depot hängen. Und das hat Peter Klaus Schuster immer wieder gesagt, ja, 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 da kommen wieder die Nerven aus Wannsee und sie kriegen ihre Bilder.
Und das waren ja tolle Bilder. Das waren ja die Bilder, die hier in Wannsee entstanden sind. Bilder Richtig. Vom Garten. Ja. Ich erinnere an die Dame auf der Gartenbank. Ja. Oder es gibt ein
Der Blick über den Wannsee.
Ein Blick über den Wannsee.
Nicols Koje. Also großartige
das
Bilder.
Das waren ja keine kleinen Werke.
Nee, das waren Spitzenwerke. Ja, das hat auch gut geklappt. Und dann muss man sagen, dass die Geldbeschaffung eine großartige Leistung der Gesellschaft war. Und Rolf Budde durch seine Erfahrung, die er in Wörlitz ja gemacht hat, er war ja auch Vorstand der Freunde des Wörlitzer Gartenreichs. Dort hat er die wichtigen Leute der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kennengelernt, Stiftung Umweltschutz, alles große Stiftungen, die wir begeistern konnten mit unserer Idee. Dann kamen eben die privaten Mäzene dazu.
Und ohne diese Zusagen, das ist ja hauptsächlich über private Förderer, wäre die Liebermann-Villa ja letztendlich auch gar nicht fertiggestellt worden.
Völlig richtig, nur durch private Zuwendungen. Stadt Berlin hat tatsächlich nur aus dem Etat der Gartendenkmalpflege Geld für die Restaurierung des Wandbildes gegeben. Ansonsten von der Stadt Berlin null. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das ist ja auch heute noch so. Wir kriegen ja auch heute nicht einen Cent Zuschüsse. Wir erwirtschaften alles selber. Und wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, nach 25 Jahren, es war eine großartige Zusammenarbeit mit all diesen vielen Leuten. Die Gesellschaft ist ja dann, als das Museum eröffnet wurde, 2006 hatten wir dann 1000 Mitglieder, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die Urenkelin von Max Liebermann war hier, Catherine Wild, und wir konnten verkünden, dass das 1000. Mitglied gerade eingetreten ist zur Eröffnungsfeier. Also wir waren ja immer präsent, wir haben viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben im Jahr bestimmt so 15 Veranstaltungen gemacht. Und das brachte immer wieder Geld in die Kasse, brachte wieder neue Leute. Und dann war 2006 eben der Tag gekommen, ein ganz kühler März-Tag, es regnete. Die Eröffnung der Villa fand in einem Zelt statt, was in der Colombierstraße aufgestellt wurde. Es ist uns nicht gelungen, die Spitze der Politik einzuladen. Der Bundespräsident hatte keine Zeit, der Berliner Bürgermeister hatte keine Zeit. Aber André Schmitz war da und Wolfgang Thierse war da. Der war Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Und von dann ab strömten die Leute in dieses Haus, sodass wir ja schon jetzt bei weit über 1 Million Besucher sind. Und das ist so die kleine Anfangsgeschichte der Liebermann-Gesellschaft.
Ja, Herr Immerhausen, herzlichen Dank. Das war ja ein spannender Überblick über die Anfänge der Max-Liebermann-Gesellschaft und den Kampf um dieses Grundstück. 2006 ging es dann damit weiter, dass es ein professionelles Museumsteam gab, das bis heute das Museum weiterführt und die Ehrenamtlichen trotzdem natürlich eine wichtige Säule des Museums sind und natürlich auch der Vorstand ehrenamtlich geblieben ist.
Ja, der Einsatz dieser vielen, vielen Menschen, die sich dieses Haus zum Teil zu ihrem Zuhause gemacht haben. Man muss sagen, die Identifikation mit diesem herrlichen Platz hier ist so großartig und das trägt uns mit Sicherheit in das nächste Jahrzehnt. Und wir können nur hoffen, dass wir bald wieder ganz, ganz viele Besucher hier haben. Wir sind ja im Augenblick in einer Situation, die uns sehr, sehr einschränkt. Und hoffentlich geht das nächste Woche weiter.
Vielen Dank fürs Kommen, Herr Immerhausen. Ich hoffe, Ihnen hat das sehr gefallen und wir konnten Sie ein bisschen für die Geschichte dieses Hauses hier interessieren. Herr Immerhausen hat es gerade schon gesagt, kommen Sie zu uns an den Wannsee, besuchen Sie die Ausstellung. Wir haben im Moment eine Ausstellung zu 25 Jahren Max-Liebermann-Gesellschaft, die die Geschichte der Gesellschaft nochmal widerspiegelt und des Hauses. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Immerhausen.
Sehr gerne.